Hallo und herzlich willkommen zu Business Stories, dem Podcast mit spannenden Geschichten über kleine und große Businesses und inspirierende Menschen. Mein Name ist Alina.
Und ich bin Marcel.
Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben heute wieder ein Interview für euch und zwar mit Charlotte. Charlotte bietet Online-Kurse an und ja, ist im Bereich Coaching tätig. Mhm. Aber ich würde sagen, wir starten einfach direkt ins Interview und da stellen wir sie auch nochmal genauer vor und sie sich. Aber natürlich haben wir diesmal auch wieder das Interview in zwei Parts aufgeteilt, weil es uns einfach zu lang werden würde. Und der nächste Part kommt am nächsten Montag online. Also schaut da auf jeden Fall dann auch vorbei. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Interview.
Viel Spaß.
Hi Charlotte.
Hallo ihr Lieben.
Du wohnst ja da, wo andere Menschen Urlaub machen, auf Mallorca.
Wir zum Beispiel.
Und bist gestartet online oder auf Social Media mit deinem Account Mallorca mit Kind, wo du, glaube ich, so circa 50.000 Follower hattest und ja, da einfach so deinen Alltag auf Mallorca geteilt hast und deine Reisen. Und dann hast du einen zweiten Account gestartet, Insta mit Charlotte, wo du, glaube ich, mittlerweile fast 100.000 Follower hast. Mhm. Ja, und so ein bisschen ja einfach zeigst, wie man auf Instagram erfolgreich werden kann mit Online-Kursen und deine Online-Kurse dazu verkaufst. Und du hast auch noch einen Podcast. Ja. Aber vielleicht stellst du dich einfach nochmal selber kurz vor.
Na klar. Hey, erstmal willkommen an jeden, der dabei ist. Ich bin Charlotte von Insta mit Charlotte, vielleicht auch besser bekannt. Und ja, wie Alina gerade schon gesagt hat, habe damals meine Reise auf Instagram gestartet. Eigentlich tatsächlich noch davor, da ich Network Marketing betrieben habe. Aber das, glaube ich, nicht so richtig mit Social Media Marketing zu tun hatte, denn da habe ich gefühlt nur jeden privaten Blödsinn gepostet und versucht, irgendwie überhaupt erstmal die Plattform zu verstehen, weil ich glaube, ich habe mich jahrelang gegen Instagram gesträubt. Ja, also ich habe jahrelang gesagt, ich nutze es nicht, ich brauche das alles nicht, hatte damals nur Facebook benutzt, ja, und habe dann erstmal gesehen, was die Plattform alles so möglich macht, ja, und bin eigentlich auf den Mallorca mit Kind Account ganz klassisch durch Corona gekommen, ja, also ich glaube, wir saßen alle irgendwann, was war das, März 2020, ja, rum und ich war damals bei meinen Eltern zu Besuch, weil wir den Pass von meinem Kind machen mussten, ja, das heißt, wir sind eigentlich nach Berlin geflogen, spontan, oder das heißt spontan, ihr wisst, in Deutschland ist nichts spontan, da muss man Monate vorplanen, das heißt, dieser Termin war fest und wir sind dann aber geflogen und ich weiß noch, es war genau das Wochenende vor dem Lockdown in Spanien. Das heißt, wir sind, glaube ich, am Donnerstag geflogen, hatten am Freitag den Termin und ab Montag war Lockdown in Spanien und somit wurde aus einem, ich glaube, so 10-tägigen Aufenthalt, den wir geplant haben, 6 Monate in Berlin. Boah. Bei meinen Eltern, ja, ich liebe sie über alles, aber auch nach 6 Monaten mit Kind wird es irgendwann zu viel.
Klar,
und habe dann, ganz ehrlich, schon dadurch, dass ich auf Mallorca gewohnt habe mit Kleinkind, ständig die Frage bekommen, was machst du auf Mallorca und wie kann man dort Urlaub machen, was kann man mit dem Kind machen? Und da ist eigentlich dieser Account Mallorca mit Kind gestartet, weil ich dachte, wenn ich schon jedem diese Frage privat beantworte in der DM, dann kann ich es doch besser öffentlich machen, weil ich ja sowieso schon d'accord damit war, öffentlich zu posten und habe den Account gestartet. Und ich glaube, Corona hat einem dann natürlich nochmal gut reingespielt in die Karten, weil auf einmal das super geboomt hat, dieses Thema, weil ich glaube, so einige Leute dran gedacht haben, auszuwandern oder vielleicht auch im tristen Lockdown-Alltag in Deutschland diese Mallorca-Fotos und Videos sehen wollten. Und ich hatte natürlich 100 Millionen Fotos noch an Content, die ich, obwohl ich in Deutschland war, posten konnte, sodass dieser Account da schon gewachsen ist und natürlich, sobald wir dann zurückgeflogen sind, das nochmal richtig durch die Decke ging. Ja, und dann kam eins zum anderen, ja, tatsächlich. Also, ich sage immer, eine Tür öffnet die andere, wirklich.
Ja. Das stimmt. Am Anfang fragen wir immer so, ja, wie die Personen aufgewachsen sind, um die halt einfach besser kennenzulernen. Deshalb wäre jetzt unsere erste Frage, ja, wie bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit, deine Jugendzeit? Kommst du aus einer Unternehmerfamilie? Wie sah das so aus?
Ja, also ich bin in Bayern geboren. Nee, sorry, ich bin in Berlin geboren. Ja, jetzt verwechsel ich schon. Ich bin in Berlin geboren, bin nach Bayern gezogen als Kleinkind und bin dann wieder nach Berlin zurückgezogen. Ja, das heißt, bei uns war Umzug und natürlich Neustart auch immer wieder so ein Thema. Ja, also ich bin mit 4 umgezogen, das heißt aus dem Kindergarten in einen anderen Kindergarten, das ging noch, aber dann mit 12 umgezogen, das heißt von der einen Schule in ein anderes Bundesland, in eine andere Schule gekommen. Und ich habe nicht vor, nach Bayern zu ziehen, jetzt nochmal, ja. Aber ja, das war natürlich eine, ich glaube, wichtiger Aspekt, ja, in der Kindheit, wenn man zum einen gelernt hat, vielleicht auch Altes, Gewohntes loszulassen und neu zu starten, ja, und vielleicht auch diesen Neustart in einem Alter zu haben, wo man eigentlich seinen festen Freundeskreis vielleicht schon hat und sich wahnsinnig wohlfühlt. Also das war was Neues für mich, aber wie gesagt, wahnsinnig interessant auch. Dann hatte ich meine Eltern, eigentlich immer, mein Papa ist seit jung auf Unternehmer, ja, das heißt, er ist selbstständig, weshalb ich es eigentlich schon immer mitbekommen habe und da, glaube ich, auch so ein bisschen geprägt worden bin, dass mein Papa immer gearbeitet hat. Also ich glaube, jeder, der irgendwie einen selbstständigen Familienteil hat, der aus einer älteren Generation kommt, glaube ich, kennt dieses klassische, immer hart arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Man muss ganz viel arbeiten und man muss länger bleiben und Überstunden machen. Und nur dann geht's ab. Und das hat mich natürlich auch erstmal am Anfang wieder geprägt, weil für mich gar nichts anderes machbar war. Nach dem Motto, natürlich, um viel Geld zu verdienen, muss man hart arbeiten.
Ja.
Weshalb ich auch, glaube ich, so von meinen Eltern immer ein bisschen in die Richtung gedrängt worden bin. Du musst gut in der Schule sein, du musst das und das erreichen, sonst geht die Welt zugrunde gefühlt morgen.
Ja.
Und meine Mama auf der anderen Seite hatte diese klassische Hausfrauenrolle. Ja? Das heißt, sie war wirklich so die Stay-at-home-Mama von klein auf bis jetzt eigentlich. Ja. Und weshalb ich gar nichts anderes mitbekommen habe, weshalb für mich, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Zwiespalt da, als ich Mama geworden bin und selbstständig war, weil ich beide Extreme gesehen habe und jetzt quasi versucht habe, beides zusammenzubringen. Und auf der anderen Seite, ja, ansonsten natürlich in Berlin groß geworden bin. Ich weiß noch, für mich war, ich habe das manchmal so ein bisschen im Podcast schon angesprochen, eine recht harte Zeit, weil ich glaube, jeder entwickelt sich anders. Ja, und ich glaube, wir kennen alle noch damals so diese ganze Emo-Zeit, ja, Gothic-Zeit. Und ich tatsächlich sah genauso aus, wie das damals bei der beschrieben worden ist, ja. Alles in schwarz, schwarzer Lidschatten, schwarze Nägel, schwarze Kleidung, ja, und hatte meine ganz eigene Phase da.
Kannst du mir den vorstellen?
Nee. Also ich glaube, ich habe Fotos wahrscheinlich noch mit einem alten Computer, ja, aber ich muss die mal rauskramen. Und es war für mich so eine Phase, die mich auch wieder wahnsinnig vorangebracht hat, weil dich sehr, sehr, sehr zurückzieht. Denn die Leute das natürlich in dem Alter nicht verstehen. Ich war da so 13, ja, vielleicht 14. Das heißt, wo es ja eigentlich die Norm ist, wo reinzupassen und das zu machen, was alle anderen machen. Du musst reiten, du musst malen, du musst irgendwie, weiß ich nicht, rosa tragen und du musst dich dezent schminken. War das bei mir so die komplette Extreme mit, nee, ich mache nichts davon, ich mache hier komplett mein eigenes Ding und ihr könnt mich alle mal, wenn ihr es nicht verstehen wollt. Ja? Also ich war da ganz, ganz, ganz extrem drauf. Aber das hat mir natürlich zum einen gezeigt, dass du, wenn du was machst, was nicht der Norm entspricht, von den Leuten erstmal nicht akzeptiert wirst, was in dem Alter wahnsinnig hart ist, weil ihr könnt euch vorstellen, das Thema Mobbing war natürlich riesig, das Thema Ausgrenzung war riesig, aber auf der anderen Seite mich das so stark gemacht hat, weil ich immer wusste, dass es eigentlich nur auf mich ankommt und was ich von mir denke und was alle anderen über mich sagen, kann hier da hinten vorbeigehen. Und ich glaube, das hat einen so stark gemacht von einem jungen Alter hin, dass auch jetzt zum Beispiel wieder aufs Online-Business bezogen, wenn ich Hate-Kommentare bekomme oder im Allgemeinen die Leute irgendwas Negatives zu sagen haben, manchmal das vielleicht noch so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dass du sagst so, was will der denn? Aber da rein, da raus geht, weil ich einfach weiß, mein Leben und meine mentale Gesundheit ist mir so viel wichtiger, als mit irgendeiner wildfremden Person in irgendeinen Kampf zu gehen, sag ich mal, der endlos ist, ja, und jemanden von mir überzeugen zu müssen, der eigentlich gar nicht überzeugt werden möchte.
Ja.
Das ist gute Einstellung.
Aber voll stark in dem jungen Alter. Also das finde ich echt krass.
Es war nicht einfach.
Ja, das fällt ja vielen auch im späteren Alter noch sehr schwer. Ne? Also von daher nicht sehr, sehr krass in dem Alter.
Finde ich auch. Ja. Bist du denn damals gerne zur Schule gegangen? Und vor allem, wie warst du in der Schule?
Also ich war ganz schlecht in der Schule. Tatsächlich. Ich wollte unbedingt damals ein Auslandsjahr machen. Ja, das heißt, ich wollte unbedingt nach Amerika gehen. Hab das auch gemacht und ich weiß noch, da musste ein gewisser Notenschnitt sein. Das heißt, bevor ich nach Amerika gegangen bin, war der, ging so und dann, ging auch so, ja. Aber ich habe es gerade noch geschafft, diese Quote zu erreichen, weil es bei mir auch wieder so dieses Thema war, weil du fragst, wie es mir ging in der Schule. Natürlich ist es schwierig, ja, wenn du ständig gemobbt wirst, wenn ständig alle Augen auf dich sich richten, wenn du ständig dich erklären musst, wenn du ständig ausgegrenzt wird, ist es natürlich irgendwo schwierig, diese Balance zum Unterricht zu finden. Ja? Auf der anderen Seite war ich vielleicht besser in manchen Themen, weil auch da wieder ich mich halt nicht drauf fokussiert habe, wer jetzt den neuesten Nike-Schuh hat und irgendwo reinzupassen in eine Gang, sondern ich habe mich halt auf das fokussiert, was mir Spaß macht. Ja? Und dann bin ich ein Jahr lang weggegangen und ich glaube, das war das Allerbeste, weil man aus dieser, also ich will es nicht Opferrolle nennen, aber du wirst ja irgendwo von jungen Leuten ja erstmal da reinprojiziert in der Schule, bin ich wirklich so ein bisschen rausgekommen. Habe mich woanders komplett neu erfinden können, sage ich mal eigentlich, ja, im Ausland. Und bin als eine noch stärkere Person, glaube ich, zurückgekommen. Ja. Habe jetzt nicht mehr nur schwarze Kleidung getragen, sondern im ganz normalen Teenie-Alter mit 16, 17 mich natürlich auch da irgendwo weiterentwickelt. Und, glaube ich, wurde da auch noch mal bei der Rückkehr ganz anders akzeptiert von den Leuten. Und die Noten waren trotzdem nicht so dolle. Aber ganz ehrlich, ich dachte mir da bei so vielen Themen, ich glaube, ich habe es bis heute nicht gebraucht, ich werde es auch in meinem nächsten Leben nicht brauchen. Und es waren einfach so Themen, wo ich bis heute, auch jetzt als Mama nochmal sprechend, es nicht verstehe, dass manche Sachen nach wie vor beigebracht werden, die nicht jeder unbedingt braucht. Und ich glaube, mich damals schon dieser Rebell in mir gesagt hat, das lerne ich nicht, das brauche ich nicht, das ist Blödsinn. Und habe dann lieber einfach mit einer 4 oder einer 5 absolviert und gerade so durchgeschlittert, als dass ich mir irgendwie einen aufreiße und meine ganze freie Zeit dafür verschwende. Ja. Klingt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber ich glaube, da muss man manchmal so denken.
Ja, auf jeden Fall. Aber das war dann so ein Schüleraustausch, oder?
Ja, also es heißt Schüleraustausch, aber es war eigentlich ohne einen Austausch. Also du gehst einfach nur rüber, ohne dass jemand anders in deine Familie kommt, genau.
Ja. Ah, okay, ja. Weil viele gehen ja dann erst nach dem Abitur oder so ins Ausland.
Ja.
Was wäre dann doch deutlich eher, ne?
Ja, also ich weiß noch, bei uns haben die das tatsächlich so angefragt, ob man das machen will. Und auch da, ihr kennt es wahrscheinlich von damals, wenn in so einer Klasse das dann angesprochen wird und sagen alle, ja, unbedingt, ich mache das auf jeden Fall. Und ich glaube, ich war die Einzige aus der ganzen Klasse, die es dann gemacht hat. Ja. Und ich weiß noch, meine Eltern haben mir damals immer, ihr kennt so diese typischen, wenn du dich nicht benimmst, ja, dann schicken wir dich weg. Und ich dachte, dann tut's doch, ja. Ich bin offen und gerne mache ich das. Also für mich war es gar keine Strafe, wo wegzugehen oder was Neues zu erleben, sondern ich dachte mir, also man kann ja nur daraus lernen. Ja, und ich glaube auch da nochmal als 16-jähriges junges Mädchen oder 17-jähriges junges Mädchen mit verhältnismäßig nicht wahnsinnig ausgeprägten Englischkenntnissen, muss man auch mal sagen, ja, sich woanders zu etablieren, zu verstehen und anzukommen und zu integrieren und das auf eigene Kappe und auf eigene Verantwortung, finde ich auch da nochmal, hat einen einfach so stark gemacht, dass das bestimmt bis heute ich irgendwo davon profitiere, in meinem Business, aber auch in meiner privaten Ebene. Ja.
Ja, sicherlich.
Spannend,
ja. Hast du Abitur gemacht?
Ja, ja.
Ah, okay, und wie ging es nach dem Abitur weiter?
Abitur, ja. Also erstmal muss man das mal sagen, das sage ich auch in jedem von meinen Kursen immer, wenn Leute sagen, sie sind nicht schlau genug, irgendeinen Online-Kurs oder ein Online-Business zu starten, sage ich immer, ich hatte in Mathe einen Punkt damals in meinem Abitur erreicht, weil ich leider durch meine Kenntnisse, man hat die Kurskonstellation am Ende und ich glaube, ich hatte irgendwie Kunst und irgendwas anderes noch als Hauptfach und musste somit dann Mathematik mündlich machen. Und das war für mich, wo ich schon dachte, das kann nicht gut werden. Ja, das war auch nicht gut. Und ich glaube, dieser ein Punkt, das war so ein, sie sind erschienen Punkt. Ja. Aber hat auf jeden Fall trotzdem funktioniert. Und nach dem Abi ging es dann eigentlich erstmal ganz klassisch mit einer Ausbildung weiter. Ja, also auch da, weil ich es nicht anders kennengelernt habe und groß geworden bin von meinen Eltern, dass man danach erstmal eine Ausbildung machen muss. Ja, weil du musst ja was lernen, nur dann kriegst du einen gescheiten Job, nur dann kannst du gescheit Geld verdienen. Ne?
Ja, das war im Hotelgewerbe, oder?
Genau, genau. Es war als Hotelfrau damals. 3 Jahre ging das. Ich glaube, man konnte es dann verkürzen. Auf 2,5 Jahre hatte ich das gemacht. Ja, sehr spannend.
Hattest du denn früher als Kind einen anderen Traumberuf? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du es nicht gesagt hast mit 6, ich möchte jetzt im Hotelgewerbe arbeiten. Das ist ja bei vielen Ausbildungsberufen so. Aber hattest du früher denn mal so einen klassischen Traumberuf?
Ich wollte mal Blumenverkäuferin werden.
Ah.
Tatsächlich. Cool. Weil ich glaube, aber auch da wieder, ich hatte einfach Blumen gesehen und fand sie schön. Ja, und dann als 6-Jährige, mache ich mal sowas. Das war natürlich gar kein Wunsch nach dem Motto, ich weiß, damit werde ich erfolgreich verdienen, viel Geld oder sonstiges. Aber auch da, ich glaube, es ist wieder so ein Thema, du wirst von klein auf irgendwo reingepresst, weil dann schon die Eltern fragen, die Großeltern fragen, die Freunde von Familie fragen, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Ja. Und du denkst dir, ich sage jetzt einfach irgendwas, vielleicht mag ich es gar nicht, aber um einfach diese Frage zu beantworten. Und ich glaube, da muss man selber mal so ein bisschen kritisch rangehen, wie man jetzt vielleicht selber auch in unserem Alter andere Kinder behandelt, ja, von Freunden, Familien oder auch die eigenen Kinder und gar nicht erst in diesen Drang vielleicht reinbringt, von klein auf einen Wunsch zu haben. Ja,
ja super spannend. Das ist spannend.
Aber ich weiß noch, ich wollte auch, das hatte ich schon immer gesagt, meinen Eltern, ich werde mal Millionärin. Fun Fact wirklich, ja, ich wusste es ja nicht mehr. Na wie? Und ich weiß noch, die haben das dann auch immer in einer Ausbildung oder zu jedem, wo du dich bewirbst, ne, was wollen sie denn mal werden? Und ich weiß noch, ich hatte es am Anfang mal gesagt und wurde so ausgelacht, bis ich dann einfach irgendwas anderes gesagt habe. Wo du dir wieder mal auch da wieder auffällst, wie krank wir eigentlich von der Gesellschaft her sind, dass es nicht akzeptiert wird, größer zu träumen, sondern dass du automatisch klein gemacht wirst und lieber dir lieber einen normalen Job aus, den man sagen kann.
Ja, was sicher ist, ne?
Ja,
ich finde das spannend, wie so Traumberufe funktionieren. Also ich weiß noch, bei mir war es eine Zeit lang, ich habe mal irgendeinen Film gesehen, da gab es einen Fahrradkurier in wirklich in Manhattan. Das war ein Actionfilm. Und dann wollte ich eine Zeit lang Fahrradkurier werden, weil ich das mega cool fand, mit dem Fahrrad da die ganze Zeit durch den Straßenverkehr zu fahren. Heute würde ich sagen, das ist bestimmt ein sehr, sehr harter und auch nicht so schöner Job. Aber als Kind denkt man sich so.
Nee,
ich auch nicht heutzutage. Aber als Kind funktioniert sowas. Ne? So, ach,
ja.
Oder durch King of Queens Paketbote. Fand ich auch sehr spannend eine Zeit lang.
Ja, ich wollte immer Anwältin werden, nachdem ich natürlich Blond gesehen habe.
Aber ich bin halt mal gespannt. Nee, also ich kenne den Film nicht, aber ich bin auch mal gespannt. Guck mal, was wir jetzt so für Wörter oder so für Sachen sagen, sind ja so diese klassischen Berufe, ne? Und wenn ich jetzt, ich muss so oft dran denken, wenn ich mit meinem Kind auf den Spielplatz gehe oder ne, allgemein was mache und schnell mal das Handy in die Hand nehme, um eine Nachricht zu beantworten, um eine Story mal aufzunehmen. Ich mache das wirklich jetzt noch viel bewusster mit dem Kind, dass ich weniger am Handy verbringe, wenn ich mit dem Kind zusammen bin. Und natürlich passiert es einfach manchmal. Und da kriegst du von älteren Leuten immer noch so diese kritischen Blicke nach dem Motto, wie kannst du denn sowas machen? Wo ich denke, du weißt ja nicht, dass dieses Ding hier alles für mich macht. Ja. Aber ich bin da mal gespannt, wie sich diese Traumberufe vielleicht auch da mal weiterentwickeln werden von der jüngeren Generation.
Ja.
Weil es halt ganz andere Optionen heutzutage gibt.
Ich glaube, das ist schon passiert.
Glaube ich
auch. Es gibt viele, die wollen mittlerweile Streamer werden. Es gibt viele, die wollen YouTuber werden oder Influencer werden. Ja.
Ich glaube, wenn man jetzt so 15-Jährige oder so fragt, ich glaube, da würden das schon viele sagen.
Ja, und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich es unbedingt negativ fänden würde, wenn mein Kind mir das sagen würde. Weil ich einfach gesehen habe, durch eine eigene klassische Ausbildung, natürlich, klar, wie viel du dazulernst und wie viel Werte du vermittelt bekommst mit Pünktlichkeit, Respekt und so weiter. Aber auf der anderen Seite, wie du einfach runtergemacht wirst vom Mentalen her, ja, von so den ganzen Chefrollen 50+, ja, aber auch von deiner Arbeitsinvest zeitlichen her, aber auch natürlich vom Entlohn. Ja? Also wenn ich mir denke, ich habe damals in der Ausbildung 350 € oder sowas pro Monat bekommen. Hey, sorry, wenn ich mir jetzt denke, natürlich würde ich dann auch, wenn ich als junger Mensch sehe, dass andere Leute 500 € mit einer Kooperation verdienen oder UGC machen, Streaming oder. Würde ich mir auch dreimal überlegen, ob ich meinen ganzen Monat dafür aufgebe, Hotelfachfrau zu lernen. Schwierig.
Ja.
Gut, ich glaube, jetzt gibt es ja Ausbildungsmindestlohn, ne? Aber ich glaube, ich hab echt noch verdammt wenig verdient. Also auch irgendwie 300-400 € irgendwie sowas.
Wie ging es denn dann nach der Ausbildung für dich weiter?
Ich habe damals nach der Ausbildung ganz klassisch im Hotel, wo ich übernommen, weil auch da, mach erstmal das, was gescheit ist, Und ich wollte damals aber eigentlich schon immer die Welt bereisen. Ich wollte damals sogar, Fun Fact, auf einem Kreuzfahrtschiff schon arbeiten, bevor ich überhaupt die Ausbildung begonnen habe. Hab die Ausbildung aber begonnen, weil du 21 Jahre sein musst, um auf dem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten, weil du auf internationalen Gewässern unterwegs bist und du da nicht unter 21 sein darfst. Ja? Und deshalb, eigentlich hatte ich die Ausbildung überhaupt gemacht, um erstmal zu starten und wurde dann im Hotel übernommen, habe, ich glaube, noch so ein Jahr, anderthalb Jahre danach dort gearbeitet, wurde dann in der Zeit noch befördert. Also es lief eigentlich, wenn du dir das so anschaust, wie nach wunderbarem Plan, und ich hätte wahrscheinlich jetzt Hotelmanagerin sein können, gefühlt. Ja? War aber nicht das, was ich machen wollte. Ja? Das heißt, ich habe damals schon immer, wie gesagt, den Wunsch gehabt, auf dem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten und habe dann mich spontan beworben. Ja? Ich glaube, ich habe mich so bei 3-4 Reedereien beworben und habe dann 3-4 Angebote gehabt und dachte mir, hoppala, dann müssen wir jetzt wohl mal kündigen. Ja. Und ich weiß noch, bevor die Angebote reingekommen sind, die sind eine Woche reingekommen, nachdem ich gekündigt habe, weil ich einfach alles satt hatte am Job.
Ja.
Und ich stand also eigentlich ohne nächstes Angebot da, aber auch da wieder no risk, no fun. Ja, irgendwann, ich glaube, wir alle kennen diesen Moment im Job, wo es einfach nicht weitergeht und du merkst, lieber lebe ich jetzt einen Monat von Reis und Wasser, als dass ich einen Tag noch in irgendwie diesen Beruf trete.
Ja.
Und so war es bei mir. Und dann kam, wie gesagt, eine Woche später direkt vom Universum geschickt das Angebot, ja, oder mehrere, und konnte mir dann auswählen, wo es hingeht. Und ja, bin dann auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen für 6 Monate.
Ach, cool. Und ich glaube, war das nicht so, dass du dann auf Mallorca zum Urlaub warst und irgendwie einen Hotelmanager beim Essen oder so angesprochen hast, ob die einen Job für dich haben?
Genau. Ja, ich hatte... Also wir hatten auf dem Kreuzfahrtschiff einen Zwischenstopp in Mallorca und für mich hat sich einfach schon irgendwie richtig angefühlt, ja, weil für mich war so dieses, du hast die Nähe nach Hause irgendwie noch, ja, weil du nicht jetzt komplett ans andere Ende der Welt nach Argentinien oder sowas ziehst, ja, und du hast trotzdem irgendwo diesen deutschen Aspekt, nicht, dass ich jetzt nur mit Deutschen hier zu tun haben wollen würde, ja, aber du fühlst dich einfach auch so ein bisschen heimatlicher, als dass du jetzt ganz ins Ausland weit wegziehst, wo keiner dich findet und du irgendwie auf dem Dorf in der letzten Straße wohnst, ja.
Ja.
Und das hat sich irgendwie schon richtig angefühlt und danach, nach dem Schiff, hatte ich noch einiges an Zeit, bevor eigentlich dann quasi ich mich entscheiden würde, was ich jetzt als nächstes mache, weil ich glaube, ich kam vom Schiff runter so im März, April und da war so diese Zeit, jetzt irgendwie direkt wieder in den Job reinzutreten, den ich davor gemacht habe, nee, danke, ja? Und weil man sich, wenn man im Ausland oder viel verreist, man sich so viel weiterentwickelt, so viel sieht, so viele Möglichkeiten sieht, die Welt aus einem ganz anderen Blickwinkel nochmal betrachtet. Und für mich einfach klar war, dass ich nicht zurückkommen möchte. Ja, in meinen alten Job, in meine alte Wohnung, in meine alte Beziehung. Ja. Ich dann quasi meinen Eltern erstmal so einen kleinen Schlussstrich gesetzt habe und gesagt habe, komm, wir verreisen jetzt einfach mal als Family zusammen nach Mallorca. Ja, und da waren wir dann 2 Wochen und mir hat es so gut gefallen, wo ich dachte, ich muss irgendeine Option finden, hier zu bleiben. Und hatte dann witzig diese Story, ich habe die, glaube ich, ewig nicht mehr erzählt, ja, aber hat das wirklich beim Abendessen, ja, wo dieses klassische, der Hotelmensch, der kommt rum, ne, und bei Essen, wie gefällt Ihnen alles? Und sagst, ja, alles wunderbar. Aber ich hätte auch noch eine Frage, haben Sie einen Job für mich? Ja? Und ich dachte, ne, wer nicht wagt, wer nicht denkt. Und er meinte tatsächlich, ja, habe ich sogar. Du sprichst doch Deutsch und Englisch. Ja, genau, komm aus dem Hotelgewerbe. Ja, wunderbar, du kannst nächste Woche starten. Also nach Hause geflogen, nach dem Urlaub, habe wirklich meine Koffer gepackt und bin direkt wieder losgeflogen. Und das war so der Start auf Mallorca tatsächlich.
Hast du denn erstmal im Hotel gewohnt oder wie hast du das gemacht?
Ja, also der Job kam mit, wie sagt man, Accommodation, mit Beherbergung. Das war ein Zimmer ohne Fenster, also es war jetzt nichts Fancyes, dass man im Hotel wohnt, irgendwie mit einem Whirlpool und alles, sondern es war wirklich ganz, ganz, ganz minimal, aber wunderbar, für mich ausreichend. Und habe dort dann im Hotel quasi 3 Monate gearbeitet und dementsprechend dann auch dort geschlafen.
Ja. Ah, okay. Ich dachte jetzt nämlich gerade erst, wenn du dann eine Wohnung suchen musst, ne? Das schaffst du ja in der Woche nicht.
Nee, aber man muss auch sagen, ich bin hergekommen und auch da wieder, ich glaube, ich bin viel zu naiv an das Ganze rangegangen, aber manchmal hilft einem das auch irgendwo weiter, weil ich hatte zum Beispiel keine, hier brauchst du so eine NIE-Nummer, das ist wie, ich sag mal, deine Ausweisnummer, die du überall angeben musst, um ein Bankkonto zu eröffnen, ob einen Vertrag zu unterschreiben, ob eine Nespresso-Maschine zu kaufen, wirklich, du brauchst diese Nummer überall. Ne? Das ist wie so Social Security Number in Amerika. Ja? Und ich hatte diese Nummer nicht. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich kam dann ich glaube, es war so Ende April an, ja? Dann ging es in den Juni rein, in den Sommer, und ich hatte noch nicht diese Nummer. Und dann einen Termin zu bekommen, jetzt vorm Sommer, war so, okay. Das heißt, ich habe dann, glaube ich, erstmal so 3 Wochen im Hotel eigentlich gewohnt, ohne zu arbeiten, um erstmal diesen Termin wahrzunehmen beim Amt, um all diese Nummer zu bekommen, den Bankkonto zu eröffnen, ja, und dich zu registrieren. Und dann ging es eigentlich erst so richtig los dort. Also richtig vorbereitet kam ich nicht, nein.
Ja, gut, innerhalb von einer Woche hast du auch wenig Zeit für Vorbereitung, ne?
Okay, und zur Corona-Krise warst du dann in Berlin und hast dann festgestellt, ich erkläre jetzt den Leuten mal, wie es ist, vor allem mit Kind auf Mallorca zu leben und hast dann den ersten Instagram-Account gestartet. Ich glaube, in der Zeit haben wir uns ja auch kennengelernt und waren im Austausch.
Ja, ein bisschen später. Ich glaube, du warst ja dann Ihr seid irgendwo hingeflogen. Das war eine Fernreise, aber ich weiß gerade gar nicht
mehr. Wir sind auf die Seychellen geflogen, genau.
Genau, stimmt.
Ja, ja.
Und da haben wir dich dann irgendwie wahrgenommen so.
Ja.
Und haben dich entdeckt, ne? Und ich glaube, da ging es dann auch so richtig rund mit deinem Instagram-Account, ja, weil das viele halt super spannend fanden, gerade zur Corona-Zeit.
Ja. Ja. Absolut. Also da ging auch nochmal der Wachstum richtig voran.
Ja.
Und fand ich natürlich mega spannend, irgendwo mega komisch, weil auf einmal tausende von Augen auf deinen Content gerichtet sind, was ja vorher erstmal nur so du und ne Kind ist und auf einmal du auch dann wieder mit diesen ganzen Zweifeln in Kontakt trittst. Ist das das Richtige, was ich hier mache? Soll ich mein Kind überhaupt zeigen? Wie viel sollte ich überhaupt Privates erzählen? Und wer vielleicht auch nutzt sowas aus? Ich meine, ich weiß nicht, ich hatte so viele komische Menschen dadurch auch kennengelernt teilweise. Und ich meine jetzt nicht diese, ich sag mal, irgendwelche pädophilen Männer, die mich da angeschrieben haben und sowas, um Gottes Willen. Aber Leute, die dann so dieses Fangirling ein bisschen gemacht haben, von wegen, ich habe einen Urlaub jetzt gebucht und dann sehen wir uns ja auf Mallorca und ich habe jetzt extra was in deiner Nähe gebucht, weil ich natürlich damals noch groß posaunt habe, wo ich wohne, was ich mache, ja. Und das ganz, ganz, ganz komisch war, so eine Leute dann natürlich auf einmal auf deinem Blog zu haben oder deinem Instagram-Account zu haben, wo du gar nicht weißt, wie gehst du jetzt auch mit dem Thema Ablehnung um? Also, dass du Leuten einfach diesen Kontakt ablehnst, weil du von so einem kleinen Account gewachsen bist zu einem größeren Account und jetzt nicht mehr so dieses, ich schreibe mal mit jedem, hey, wie war dein Wochenende? Schön, dass du hier dabei bist, ja?
Ja.
Und das war, glaube ich, bei mir auch wirklich so dieser Breaking Point, wo ich gemerkt habe, ich will das so nicht mehr weiter fortführen, wie ich es mache, denn es hat einfach Überhand genommen, dieser persönliche Kontakt zu Leuten und ich mir dachte, ich verdiene hier nichts dabei und ich habe wirklich bis zu, ich glaube, manchmal 200, 250 Nachrichten pro Tag bekommen. Und das war mit Fragen mit, kannst du uns Familien- und Hundegerecht im Norden der Insel ein schönes Hotel empfehlen, was aber auch einen Indoor-Pool hat und vegane Speisen anbietet und was nicht zu weit entfernt ist und wo kann ich den Mietwagen buchen? Wo kann ich meine Koffer dann einlagern im Süden von Mallorca, weil mein Flug erst dann geht, wo du denkst so, bin ich hier die Auskunft oder was?
Ja. Ja.
Oh Mann.
Ganz, aber du ganz hast, extrem.
Ja, aber du hattest doch mit dem Account auch Kooperation, also hast auch Geld verdient,
genau,
oder nicht?
Genau, also das war bei mir so der Punkt, ganz klar war ich auch darauf aus, ja, das heißt, ich wusste von Anfang an, ich habe mir schon ein Konzept gemacht und ein Business Model dahinter erstellt, ja, was ich da anbieten will, wie ich es machen will. Natürlich wächst man mit der Zeit immer auch gedanklich weiter, dass dann neue Sachen hinzukommen, aber bei mir war ganz klar der Thema Kooperation, weil für mich das auch damals, 2020, online das Einzige war, was ich bei anderen gesehen habe, wie Leute online Geld verdienen. Also für mich war was anderes irgendwie gar nicht gedanklich machbar oder gar nicht greifbar. Sondern es war wirklich so, entweder man verkauft, sag ich mal, Kleidung oder Sachen. Ja, man verkauft jetzt irgendein physisches Produkt oder man macht Kooperationen online. So, das war für mich so diese zwei Optionen. Und deshalb habe ich Kooperationen gemacht. Ja, das lief auch erstmal ganz okay. Aber auch da, ich glaube, es ist vielen nicht bewusst, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt. Und ich weiß, das wird von manchen Influencern zwar manchmal gesagt, es wird dann immer sehr, sehr, sehr in eine Lachnummer übernommen von vielen Leuten. Ja, aber es ist wirklich viel Arbeit dahinter, weil du sehr viel Vorarbeit, sehr viel Nacharbeit machst, sehr viel in Kontakt mit den Firmen stehst, den Vertrag nochmal umänderst, ausänderst, dann sehr, sehr, sehr viele Anforderungen an dich kommen. Ich meine, ich hatte manchmal so ein fünfseitiges Briefing, wie ich die Kooperation machen habe, was genau gesagt werden muss, wo der Titel auf die Story kommt, welche Farbcodes ich nur verwenden darf, wie lang die Stories sein sollen und. Und du denkst so, boah, ja. Und denke mal dran, ich hatte damals ja mit James, mit meinem Kleinkind, noch nicht die Möglichkeit vom Kindergarten. Das heißt, wir hatten hier noch keinen Kindergarten zu dem Zeitpunkt und es war alles noch nebenher. Das heißt, das Kind hat geschlafen, ich habe die Kooperation abgedreht. Kooperation den zugeschickt, ach nee, wurde nicht angenommen, nochmal filmen. Ja, also es war so viel Arbeit dahinter für, am Ende weiß ich nicht, 200, 300, 400, 500 Euro, vielleicht 800 Euro, was mega war, weil es für mich Augen öffnet ist oder war, dass da ein Bereich online möglich ist, aber ganz schnell auch da, du wieder natürlich mitbekommst, keiner mag Kooperation, die wenigsten Leute gucken sich deine Stories an, deine Storyviews droppen, dementsprechend kannst du Geld verlangen von den Kooperationspartnern und es ist einfach so ein ewiges Wirbel und hin und her, dass es eigentlich gar nicht mehr so wirklich Spaß gemacht hat, sowas zu machen.
Ja, okay. Ja. Und wie bist du dann darauf gekommen, das zu machen, was du jetzt machst?
Ja, eigentlich auch da wieder, ich hatte mein erstes digitales Produkt tatsächlich schon mit dem Mallorca mit Kind Account erstellt. Ja, das war ganz, ganz zum Schluss, als ich einfach da gemerkt habe, okay, ich glaube, ich muss einfach was Eigenes anbieten. ja, und hatte dort mein erstes Produkt über ein Word-Dokument erstellt. Ich hatte keinerlei Ahnung von Verkaufen, keinerlei Ahnung von Erstellen, Grafik oder Sonstigem und habe einfach ein Produkt erstellt, weil ich da einfach die Nachfrage immer wieder auf meinem Profil gesehen habe. Was können wir auf Mallorca machen? Wo können wir essen gehen? Was können wir für Ausflüge machen? Bla, bla, bla. Das habe ich so einen 7-Tage-Plan erstellt hat. Das heißt, 7 Tage auf Mallorca von A bis Z durchgeplant. Das heißt, welchen Strand kannst du besuchen? Welche Route kannst du fahren? Wo auf der Route kannst du dann Mittagessen, Abendessen? Wo ist ein Fotospot? Ja, und habe das alles wirklich wunderbar zusammengestellt und habe das dann als mein eigenes Produkt verkauft und habe natürlich gesehen, nicht nur A, wie toll das ankam. Ich glaube, es waren so um die 50 Verkäufe am ersten Tag. Und ich glaube, ich hatte irgendwie 15 Euro oder sowas für verlangt. Also jetzt nicht viel Geld, weil ich auch noch gar keinen Plan hatte, wie man sowas priced. Aber habe einfach gesehen, dass 100% nun mal auf mein Konto kommen. Und nicht ich was empfehle und sehr viel Arbeit reinstecke und das an jemand anders abgeht, sondern ich habe meinen kompletten Wert zurückbekommen, den ich reingesteckt habe. Ja, ich glaube, das war für mich so ein ganz, ganz großer Aha-Moment. Und vor allem ein digitales Produkt, weil ich es nun mal einmal erstellt habe und da schon 100 Leute gleichzeitig kaufen konnten. Ja. Ja. Und ich hatte dann als nächstes sogar schon einen Online-Kurs erstellt. Ich habe schon ein Webinar erstellt, aber es nie gelauncht bei meinem anderen Account, weil es mir dann einfach zu viel geworden ist, weil mich diese Leute immer genervt haben, weil du immer wieder dieselben Fragen hast und ich dachte, ich kann es jetzt nicht mehr hören, ich brauche was anderes. Ja. Und da ist eigentlich der Insta mit Charlotte-Account gestartet, weil ich wusste, ich habe noch so viel mehr Wissen irgendwie in mir drin schlummernd und es ist so viel, wie sagt man, so viel mehr fordernd für meinen Kopf, über sowas zu sprechen, als ständig nur Spielplätze auf Mallorca zu empfehlen. Ja? Schön und gut, aber du willst dich irgendwie auch mit was anderem mal beschäftigen. Ja. Und habe dann eigentlich ja den sehr gut laufenden Account irgendwo so ein bisschen zur Seite gelegt, um einen neuen zu starten. Was auch nicht so einfach vielleicht am Anfang ist, ja, weil man ja doch sehr viel Zeit in den Account reinsteckt. Es aber absolut die richtige Entscheidung war und habe dann, ja, ich glaube, dort erstmal eigentlich Leuten beigebracht, wie man Content Creator wird. Das heißt, wie man eigentlich Kooperationen macht unter 10.000 Followern, weil ja das genau das war, was ich vorher gemacht habe. Also ich habe jetzt nicht direkt von Sekunde 1 meine Nische gehabt, die ich jetzt hatte, sondern habe mich da eigentlich so Step-by-Step rangehangelt und den Leuten immer nur das gezeigt, was ich selber gerade schon gemacht habe und worin ich quasi gut war und was ich für gut befunden habe. Ja?
Ja, sehr cool. Du machst es auch von Anfang an als Hauptjob sozusagen, ne?
Yes. Ich würde mal sagen, ja. Ich meine, kommt immer darauf an. Ich glaube, wahrscheinlich ganz viele Mütter werden jetzt aufschauen und sagen, ah, nein, Mutter sein ist ein Hauptjob. Ja? Was es auch definitiv ist, weil es nun mal ein Fulltime-Job ist. Aber ich hatte jetzt keinen Job nebenher noch, ja, wo ich gesagt habe, okay, das habe ich jetzt auf jeden Fall noch gemacht und ich habe es nebenher gestartet, sondern ich habe es wirklich in, sage ich mal, der klassischen Elternzeit eigentlich so gestartet, ja, wo ich dann gemerkt habe, okay, es ist noch mehr im Alltag da, als nur Du-Du-Da-Da und Mobile zu spielen. Ich brauche einfach mehr was für meinen Kopf, weil ich davor ja auch schon was gemacht habe und ich einfach gemerkt habe, okay, ich muss mich weiterentwickeln und was anderes machen und ja, das ist eigentlich auch so, ich glaube, fürs Selbstbewusstsein, aber auch für die mentale Gesundheit das Beste war, als Mama das zu machen, auch wenn es immer mal wieder hart war und ist, du einfach noch was anderes hast, als nur, sage ich mal in Anführungszeichen, Mutter zu sein. Denn so sehr ich den Job als Mama auch liebe, es erfüllt mich nicht zu 100%. Und ich weiß, es klingt jetzt vielleicht hart, ja, weil manche da total drin aufgehen, aber ich glaube, es wäre falsch zu sagen, man hat nicht mal drüber nachgedacht, noch was anderes außer Mama sein zu machen, um auch mal so aus diesem Mama-Trott rauszukommen.
Ja. Ja, spannend. Ne? Ja, ich finde das gut.
Ja. Und
wie bist du denn dann genau vorgegangen? Also dieses klassische Accounts aufmachen, 3 Fotos liken, nächster Account? Oder wie hast du das dann aufgebaut, als du...
Ich jetzt sowas. Nee, okay. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass man seine eigenen Accounts aufmacht, um dann zu liken.
Nein, nicht die eigenen, also andere. Du gründest einen Account, öffnest von anderen Leuten im Prinzip die Profile.
Ach so, okay. Ich dachte, dass du Profile erstellst, um deine Fotos zu liken oder so. Ich dachte, wer weiß, es gibt ja heutzutage alles. Ja.
Das wäre ein bisschen umständlich mit den ganzen E-Mail-Adressen auch, ne?
Ja. Wie bin ich gestartet? Ich habe erstmal... Ich glaube, ich habe gar nicht so krass auf Reichweite das ausgelegt, weil ich ja vorher schon einen Account hatte, der eine große Reichweite hatte und wo ich einfach gemerkt habe, dass Reichweite nicht alles ist, weil du kannst 50.000 Follower haben, aber am Ende nur 800 Euro verdienen, weil du einfach nichts anbietest, ja, oder nicht weißt, wie du deinen Account monetarisieren kannst, ja. Weshalb bei mir von Anfang an gar nicht so Reichweite des Ziels, allererste Ziel ist. Natürlich wollen wir alle mehr Leute generieren oder erreichen, ganz klar, weil sich dann mehr Leute für unser Produkt interessieren. Aber ich glaube, das ist auch so ein Trugschluss von Social Media, dass man denkt, desto mehr Leute man erreicht, desto mehr Geld verdient man, ja. Weshalb bei mir ist eigentlich mehr direkt darauf ausgelegt war, die richtigen Leute mit dem richtigen Content zu erreichen. Das heißt, ich habe mich viel mehr mit dem Thema Content-Strategie eigentlich beschäftigt, dass ich nicht irgendwelchen Content poste, sondern nur den Content, der sich, sag mal, in dieser eine Nische befindet. Ja, und das war für mich auch da wieder so ein absoluter Game-Changer, weil ich einfach gesehen habe, von dem Mallorca mit Kind-Account, ich habe vorher hier und hü und dort und alles Mögliche gepostet. Weshalb du natürlich Leute erreicht hast, die auswandern wollten, Leute, die aber auch nur zum Urlaub kommen, Leute, die irgendwie vielleicht ein Kind in der Schule anmelden wollen, Leute, die aber auch einfach mal sich für Restaurants interessieren. Das war so ein großes Allerlei-Sammlung, weshalb du natürlich irgendwie gefühlt jeden, aber niemanden erreicht hast. Ja? Und dann auf dem neuen Account wirklich viel mehr die Strategie darauf ausgelegt habe, die richtigen Leute für das Produkt zu erreichen, was ich dann angeboten habe. Also in dem Falle zum Beispiel Content oder Kooperations- Partner finden, Kooperation starten und meinen Content nur erstmal darauf ausgelegt habe.
Ja. Ja, sehr spannend.
Also organisches Marketing eigentlich, ja, wie es bis heute wunderbar funktioniert, weshalb ich auch Leuten nach wie vor sage, es geht nicht darum, wie gesagt, 300.000 Follower zu haben, auf 10 Plattformen aktiv zu sein, ein ganzes Team von Sekunde 1 an einzustellen oder mit Werbung zu arbeiten, denn Werbung kann funktionieren für etwas, was schon vorher funktioniert hat, aber Werbung funktioniert nicht für etwas, was vorher noch nicht mal getestet worden ist. Ja? Also ich sage mal, wenn du ein blödes Produkt hast, wird Werbung dir nicht helfen, mehr davon zu verkaufen, sondern nur, wenn es wirklich schon funktioniert, kann es das Ganze noch auf dieses Level heben. Aber ja, das habe ich quasi alles gar nicht ausprobiert, sondern wirklich eigentlich ganz normal organisches Marketing genutzt.
Ja, ich wollte mich gerade fragen, ob du auch Werbung geschaltet hast, aber das ist ja jemand wollte.
Also ich habe mal am Anfang so dieses klassische, was man ausprobiert hat, es war keine offizielle Werbung, sondern es gibt ja mal den Unterschied bei Instagram. Du kannst ja von Facebook, der Business Suite, offizielle Werbungen schalten, die dann natürlich top ist im Instagram. Du kannst eben auch Beiträge hervorheben, was eigentlich keine Werbung ist. Und ich glaube, das ist so diese große Falle von Instagram, in die alle mal reintippen, die ich auch mal ausprobiert habe. Und ich meine, ich habe jetzt Gott sei Dank nicht viel Geld ausgegeben, aber ich habe es immer wieder mitbekommen, wenn du das natürlich mal für dich nutzt und mal 50 Euro, sag ich mal, in einen Beitrag reinsteckst, dass A, das Problem ist, dass teilweise die falschen Leute auch angezogen werden, weil vielleicht genau der Content vielleicht was Virales war, aber eigentlich nichts mit deinem Thema zu tun hat. B, aber das viel Schlimmere ist, wenn Instagram einmal sieht, dass du Geld reinsteckst, deine anderen Beiträge danach deutlich runtergestuft werden von der Reichweite, weil sie natürlich wollen, dass du wieder Geld reinsteckst.
Du bist ja quasi angefüttert, mehr oder weniger.
Total.
Ne?
Und eine andere Sache, die ich tatsächlich letztens erst mitbekommen habe von einer Freundin, wo ich dachte so, oh krass, die auch das Ganze benutzt hat, wo sie sagt, jedes Mal, wenn sie einen Beitrag hervorgehoben hat, hat sie so um die 50 bis 100 Fake-Follower bekommen. Ich dachte, ah, okay, interessant. Okay. Ja, krass.
Ja.
Und das habe ich bei mir teilweise auch mitbekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Instagram war, wahrscheinlich nicht. Ich glaube eher, dass Plattformen vielleicht einen gewissen Algorithmus auslesen, ja, und vielleicht sehen, wer Werbung schaltet und dann automatisch da reinfuchsen. Ja, das heißt, also eigentlich war es komplett kontraproduktiv.
Ah, okay. Ja, spannend, ne? Ja. Was waren denn anfangs deine Ängste?
Uff, meine Ängste, ganz schwierig, weil ich ja schon, wie gesagt, einen Account hatte vorher. Also ich glaube, so diese Angst, sich zu zeigen, war gar nicht mehr bei mir da, ja, weil ich habe es seit Jahren schon gemacht. Ich glaube, ganz klassisch ist wahrscheinlich so diese Angst zu verlieren, ja. Die Angst, nicht gut genug zu sein, weil du andere Leute siehst, die schon weiter sind als du. Die Angst, vielleicht ein Produkt zu verkaufen, dessen Wert nicht so hoch ist, wie du ihn für verkaufst. Also es war bei mir mal so dieses ganz krasse, weil du ja irgendwo am Anfang stehst mit der Thematik, Leuten etwas verkaufst und immer so ein bisschen die Angst vielleicht dabei war, oh Gott, was ist, wenn die jetzt sagen, das ist nicht gut genug gewesen? Was ist, wenn die jetzt sagen, ich habe was ganz anderes erwartet? Was ist, wenn die sagen, oh, ich habe es woanders viel besser gesehen, dein Produkt war richtig schlecht? Also ich glaube, das war bei mir so ein bisschen die Panik. Das ist aber diese ganz klassische Anfängerpanik, ja? Startet, die spätestens nach den ersten positiven Feedbacks verschwindet. Ja?
Okay. Ja.
Das ist ja spannend.
Ja.
Was war denn in der Zeit deine größte Niederlage oder deine schlechteste Erfahrung?
Größte Niederlage oder, nee, ich sag mal, fangen wir mal mit schlechtester Erfahrung an. Denn ich glaube, meine schlechteste Erfahrung war, in Leute zu investieren, die nicht das Leben haben oder aktuell schon leben, wo ich mich sehe. Ja, das heißt, ich habe wahnsinnig viel Geld in Coaches investiert, von Masterminds hin zu bis großen Online-Kursen. Ich meine, wir sprechen hier wirklich so im Bereich 5.000 bis 10.000 Euro, was am Anfang für mich wahnsinnig viel Geld war, weil ich hatte nicht mal so viel verdient oder gerade so auf dem Konto vielleicht. Das heißt, es waren all meine Ersparnisse, die ich dann eigentlich so zusammen hatte von den Kooperationen, die ich verdient hatte. Ja. Und ich habe in Leute investiert, wo ich den Content zwar ästhetisch fand, ja, und irgendwie dachte, wow, die Person hat das erreicht, wo ich vielleicht mal hin will, habe mir aber nicht angeschaut, wie sie dorthin gekommen ist, habe mir nicht angeschaut, was andere Erfahrungsberichte oder Testimonials wirklich sagen und die Leute vielleicht nochmal privat angeschrieben und bin wirklich so in dieser schnellen Überzeugung von Social Media gegangen, weil ich mal irgendwie gesehen habe, die Person teilt, wie viel Geld sie verdient hat, und ich dachte mir, das will ich auch erreichen, deshalb buche ich ihn bei ihr. Ja? Habe aber gar nicht gesehen, dass die Person vielleicht gar keine Kinder hat und es gar nicht versteht, dass ich vielleicht nicht 8 Stunden am Tag dafür aufbringen kann, in mein Business zu stecken, oder dass ich vielleicht gar keine Discovery Calls 10 Tage am Stück machen kann oder abends in irgendwelche Mastermind Calls kommen kann. Also das war bei mir, glaube ich, so ein irgendwo, ich will nicht sagen verschwendetes Geld, weil du kannst immer daraus lernen, ja? Auch wenn es ein sehr schmerzhafter Learning war. Und die größte Niederlage, schwierig, ja. Ich glaube, eine Niederlage ist zum einen, wenn du siehst, dass andere dich haten oder kopieren, weil auch wenn alle mal sagen, das ist der Erfolg von heutzutage, wenn Leute dich haten oder eine Kopie von deinem Account machen oder dein Content kopieren. Aber ich sage immer, naja, es ist ja meine persönliche Arbeit, die da drin steckt. Wahnsinnig viel Liebe, Herzblut, Recherche und Kreation ist da reingegangen für jemand anders, der es dann kopiert, wo ich einfach immer wahnsinnig schade fand, weil die Person wächst ja dadurch persönlich nicht. Ja? Ich kann darüber irgendwo dann hinweggucken und sagen, okay, ich weiß aber, ich kann so kreativ sein und was Neues kreieren. Aber die Person kann es eben nicht sich weiterentwickeln. Ja? Und aber ansonsten Niederlage, ich weiß nicht. Ja, vielleicht, ja, oder auch nochmal so das Thema Druck. Ja, das heißt, dieser Druck, dieser Wachstumsdruck, weil du es bei allen anderen siehst. Wenn du nicht im nächsten Monat mehr verdienst als im Vormonat, bist du eigentlich ein Failure. Ja, dann bist du die größte Niederlage. Obwohl ich mir manchmal denke, wie krank das eigentlich ist, weil wir haben uns was aufgebaut, selbst wenn der nächste Monat genau gleich sein würde, das ist schon ein wahnsinniger Erfolg, weil man den Erfolg nochmal quasi im nächsten Monat dupliziert hat. Ja. Aber das war für mich so, ich glaube, diese Niederlage, wo ich dann diese Monate hatte, dass es erstmal hochging und dann aber im nächsten Monat auf einmal wieder runterging. Und ich dachte, oh Gott, so habe ich jetzt was falsch gemacht oder so anscheinend funktioniert es doch nicht oder vielleicht bin ich doch nicht gut genug. Ja? So, da sind die Zweifel auf jeden Fall wieder reingekommen bei. Ne?
Aber hattest du wirklich so krasse Kopien, also die ich so eins und eins nachgemacht haben, weil irgendwo Verkauf, also es ist ja auch dein Verkaufskonzept, ne, dass Leute das nachmachen so?
Ja, also ich habe mein Verkaufskonzept ist ja, wie du quasi was verkaufst, aber immer mit deinem eigenen Produkt. Ja? Das heißt, ich sage immer, mein Produkt ist ja kein Multilevel-Marketing, von wegen du kaufst meinen Kurs und verkaufst dann meinen Kurs oder sowas, wie wir gerade amerikanischen Markt ganz viel sehen, ja. Sondern mein Kurs ist ja immer, dass ich Leuten beibringe, wie sie es quasi dann ihren Kurs selber verkaufen, wie sie zu ihrer Nische kommen, wie sie das alles verwenden. Aber bei mir ging es ganz stark um diese Konten, die meinen Content 1:1 kopiert haben. Das heißt, die haben vorher noch gar kein eigenes Business gehabt, keinen eigenen Account gehabt, 0,0 Erfahrung, nennen sich jetzt aber Online-Business-Coach und kopieren quasi deinen Content, wie du etwas erklärst, wie du etwas rüberbringst, wie deine dein Branding zum Beispiel auch ist. Das habe ich ganz, ganz oft erlebt, ja, gerade jetzt mit meinem pinken Branding, was ja noch mal ein bisschen mehr hervorsticht, als ganz zu Anfang diese beige Content-Strategie zu haben. Hast du immer mal wieder Leute, die es natürlich kopieren, aber ja, ich würde mal sagen, es ist eher ärgerlich, aber irgendwo c'est la vie, denn wenn ich mich jedes Mal damit beschäftigen würde, dass jemand mich kopiert, kann ich nichts drum machen, ja. Ich glaube, das wäre verschwundene Zeit und wie gesagt, ist immer schade für die Leute, ja, weil sie ja selber nichts dadurch lernen, wenn sie das eins zu eins kopieren. Mir tut es immer leid um die Kunden, die bei den Leuten dann kaufen, weil sie es ja meistens ein bisschen günstiger anbieten, in der Hoffnung, dass die Leute dann bei ihnen kaufen, anstatt bei dir. Und mir tut es dann leid, weil ich das immer mal wieder mitbekommen habe in der Online-Welt, wo die Leute natürlich sagen, ich habe schon XYZ investiert, aber es hat mich nicht vorangebracht. Und jetzt habe ich Angst, nochmal zu investieren, ja, oder ich habe kein Geld mehr zu investieren. Und das finde ich natürlich ganz schade, dass da so viele schwarze Schafe einfach heutzutage unterwegs sind. Mhm. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber haben die dann auch wirklich deine Kurse einfach sozusagen geklaut? Und
ja, ja, auch da war ganz viel inhaltlich geklaut, Freebies geklaut. Ich hatte sogar Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die meine Inhalte kopiert haben. Also ganz krass. Ob die jetzt das One-on-One-Coaching genau ausgelegt haben, ob die mein Freebie komplett übernommen haben, ob die mein Branding komplett übernommen haben. Also da gibt es ganz wilde Geschichten. Und ich glaube, das ist auch wieder sowas, weißt du, was niemand sieht. Alle sehen dich als Online-Business-Besitzer, die vielleicht mal einen Tag lang nicht postet und denkst dir, oh, ja, guck mal, jetzt erzählt sie was von, man muss aktiv sein und selber nicht aktiv. Du hast aber so viele Sachen, die hinter den Kulissen abgehen. Von ich hatte zum Beispiel mal jemanden eingestellt, die 1:1 alles von übernommen hat. Das heißt, ich habe dir Zugang zu allem von mir gegeben, nur damit sie sich ein eigenes Profil erstellt und mein komplettes Branding und Konzept übernommen hat. Ja? Also das waren wirklich so viele Momente, wo du natürlich nicht offen drüber sprichst. Weil ich diese Negativität gar nicht auf meinem Profil haben möchte, aber B, weil ich auch gar nicht möchte, dass wir irgendjemand in den Dreck ziehen, weil ich mir immer denke, ich hoffe, der Person geht es jetzt besser, ja, ich hoffe, sie hat irgendwas daraus gelernt und mitgenommen und ich wünsche ihr alles Glück der Welt, aber nicht mehr mit meinem Profil und blockiere sie dann natürlich.
Ja, und Thema Hate, ich meine, das hört man jetzt eigentlich von allen Leuten, die so in der Öffentlichkeit stehen, ne? Ich glaube, dieser Neidreflex ist dann relativ schnell da. Und es gibt dann sehr viel Hate. Wie war das bei dir? Ich kann mir auch vorstellen, dass das teilweise, wenn man jetzt mit dem Kind dann auch in der Öffentlichkeit ist, nochmal schwieriger wird, weil da wissen es ja wirklich alle besser, ne?
Ja, also ich glaube, da hast du Hate auf jeden Fall so auf zwei Seiten. Mit dem Kind, mit dem Mallorca mit Kind-Account, was auf jeden Fall Thema Kind, ja?
Ja.
Sei es drum, weil wenn du natürlich private Sachen teilst mit, mein Kind geht jetzt schon zum Kindergarten. Wie kann es jetzt schon zum Kindergarten gehen? Mein Kind ist jetzt noch wie Milch. Ah, das darfst du gar nicht machen. Und die Marke ist schlecht. Und das ist so das eine Thema, weshalb ich auch wirklich von diesem Kinder-Content dann weggegangen bin und mehr Richtung Auswander-Content und Freizeit-Content gegangen bin, weil ich einfach gar nicht mich auf diese ganzen Diskussionen einlassen wollte. Aber dann auf dem jetzigen Account hast du es natürlich sehr viel Thema Einkommen, weil ich ja sehr transparent mit meinen Zahlen bin. Ja? Und ich muss immer so schmunzeln, denn egal auf welcher Plattform und gerade auf TikTok ist es noch ein bisschen extremer, aber ich habe zu 99% aller Hate-Kommentare nur von Männern. Ja, das heißt, wirklich 99% von all dem Hate, den ich abbekomme, stammt von Männern ab. Die, nehme ich mal an, ein irgendwie Ego-Problem haben, dass eine Frau mehr Geld verdient oder dass eine Frau offen mit ihren Zahlen umgeht oder vielleicht hat sie allgemein irgendein Problem mit sich selbst. I don't know, aber es ist wirklich nur von Männern. Also ich habe es ganz, ganz, ganz selten, dass von Frauen gehatet wird, was das Thema Einkommen oder Selbstständigkeit mit Kind angeht. Ganz, ganz, ganz selten. Es sind immer nur Männer.
Ja, jetzt kommt mal so die Gegenfrage. Was war denn dein Highlight? Oder gab es einen Moment, wo du richtig stolz warst und gedacht hast, jetzt habe ich es geschafft?
Also ich glaube, ich hatte es von Anfang an gehabt, so ein bisschen dieses Gefühl, weil wenn du einen Verkauf hast und diese Zahlungsbenachrichtigung aufploppen siehst, ich kann das nicht beschreiben, wie sich das anfühlt für jemanden, der das noch nicht hatte. Das ist wirklich einmalig, weil du diese harte Arbeit, die reingegangen ist, und es ist ja immer eine Vorarbeit, die reingeht, also du hast ja nicht heute einen Account und morgen verdienst du jetzt einfach Geld, weil du so toll bist und die Leute dich toll finden, das ist hier kein OnlyFans-Account, wo du für dein Sein bezahlt wirst, sondern es steckt noch irgendwo sehr viel Vorarbeit und Ausarbeitung dahinter, was ich nicht mit OnlyFans-Account schlecht reden will, ich bin mir sicher, da wird auch viel vorher gearbeitet, aber es ist natürlich ganz klar, sehr viel Vorarbeit, die reingeht und diese Bestätigung zu haben, es ist für mich schon immer so dieses große Highlight gewesen. Ja, egal, ob das eine 35-Euro-Zahlung, eine 1.000-Euro-Zahlung oder sonstiges war. Und ich glaube, ansonsten hatte ich so ein paar Highlight-Momente. Ich hatte einen Highlight-Moment, wo ich eine Kundin für ein Jahr lang eingeschrieben habe, tatsächlich auf eigenen Wunsch.
Dann, oder?
Genau, die hatte mit mir 3 Monate gehabt und hat dann sich dafür entschieden, zu verlängern. Und ich habe ihr es angeboten, weil sie eine doch längerfristige Arbeit zusammen haben wollte, ob wir nicht direkt auf ein Jahr verlängern. Und ich weiß noch, letztes Jahr war das waren 42.000 Euro. Und das war für mich so, wow, nicht nur krass, A, so eine Summe zu haben, aber B, die Person hat es auch direkt in voll am nächsten Tag bei PayPal bezahlt. Das heißt, ich hatte auf einmal 42.000 Euro auf PayPal. Und ich dachte nur, okay, krass. Ja. Girl Ma sagt uns dann natürlich, ich musste im nächsten Jahr gerade arbeiten. Weil ich die Zahlung vorab erhalten habe. Ja. Aber
die hätte davon noch eine Wohnung kaufen können oder irgendwas.
Ja. Auto, ne? Also das war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich Weil, schau mal, die Zahlung ist das eine, es ist ja nur eine Summe. Aber dieses Gefühl, was sich darin auch auslöst, dass du weißt, dass jemand anders dir so sehr vertraut, so eine Summe dir zu überweisen und dann auch vorab zu überweisen, dass sie so viel Erfolg für ihre Zukunft in dir oder mit sich sieht, das war für mich so eigentlich der viel größere Punkt dahinter.
Dass sie sagt, das, was du machst, ist mir jetzt 48.000 Euro wert.
Ja. Das finde ich schon... 42.000, ja, ja, ja.
42.000, das ist schon eine Hausnummer, ne?
Ja. Und man muss ja dazu sagen, da war ich ja erst anderthalb Jahre dann oder so ein bisschen mehr als ein Jahr in der neuen Selbstständigkeit drin. Also es war für mich auch so dieser krasse Moment, okay, du kannst auch wahnsinnig schnell skalieren im Allgemeinen, aber du musst nicht 10.000 neue Sachen launchen, du brauchst nicht 50 neue Kunden im Monat, sondern für mich war so da eigentlich dieser Schlüsselmoment Langfristigkeit, ja?
Ja.
Und ich glaube, der nächste Schlüsselpunkt oder Highlight für mich war dann eigentlich, als ich meinen Online-Kurs, den großen, gelauncht habe, OSS im Ende Februar oder Ende oder März war das dann, letzten Jahres, weil ich dort quasi auch wieder, es ging eigentlich dann vorweit rein, habe dann das allererste Mal aber nur komplett digital gelauncht, also es ging kein extra Coaching-Call jetzt noch mit dazu, ich habe nichts extra mit verkauft oder sonstiges, sondern nur ein digitales Produkt. Und habe das für, ich glaube, 1.290 oder sowas im Launch verkauft. Und habe in 2 Wochen, wovon ich eine Woche auf dem Kreuzfahrtschiff im Urlaub war, das heißt, ich war nicht mal online, ich habe keine Stories gepostet oder sonstiges, 40.000 Euro verdient. Und es war für mich wieder so dieser, krass. Ja. Jetzt dachte ich, die 42.000 Euro von der 101-Kundin waren schon krass vor einem Jahr. Jetzt habe ich aber 40.000 Euro in 2 Wochen verdient. So, okay, krank.
Ja. Vor allem die waren ja dann passiv, ne? Also bei der Kunde musstest du ja dann halt wirklich auch das Jahr lang dich da hinsetzen und diese Calls führen. Ne? Hast du denn eine Rückmeldung bekommen, falls du es teilen magst, was bei ihr aus diesen 42.000 Euro entstanden ist?
Super gerne, super gerne. Also sie ist jetzt gerade tatsächlich mitten im Launch. Ich kann euch gerne nochmal ein Feedback geben, wenn das alles vorbei ist, ja? Weil sie tatsächlich komplett von null gestartet ist. Das heißt, sie hatte jetzt noch kein bestehendes Business, sie hatte noch kein bestehendes Produkt. Das heißt, das haben wir von Anfang an mit ausgearbeitet, von wirklich nochmal Expertenpositionierung, Nische machen. Und sie ist jetzt, glaube ich, Ende Dezember in den Launch gegangen, was jetzt aber ein bisschen längerer Launch ist, weil es der erste große Launch ist. Aber ich weiß, ich glaube, sie hatte direkt am ersten Tag, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber so um die 10 Bestellungen direkt drin. Ja, es war auch ein eher High-Price-Produkt. Und wir haben natürlich über dieses eine Jahr hinweg auch einiges anderes verkauft. Ja, also wir haben auch selber für sie One-on-One-Coachings verkauft. Wir haben kleinere Produkte verkauft. Aber mir war es ganz wichtig, ihr bei dieser Langfristigkeit zu helfen. Denn ich wollte nicht ein Jahr lang mit ihr zusammenarbeiten und ihr jetzt Strategien zeigen, die jetzt funktionieren. Und dann steht sie nach einem Jahr, guckt sie aus der Röhre, sondern dass wir eigentlich von Anfang an ein langfristiges Business aufbauen. Ja.
Ach, voll krass, wenn sie halt auch so noch nichts hatte, ne? Du musst ja erstmal 42.000 Euro haben.
Ja, absolut,
Die hat jetzt nicht jeder einfach so auf dem Konto liegen.
Absolut, aber ich glaube, das ist auch so dieses Thema von, sie weiß schon, was alles möglich ist, weil sie es auch bei mir sieht und weil ich ja einmal quasi mein Buch komplett öffne. Und das sage ich immer mit meinen One-on-One-Kunden. Und jetzt habe ich ja keine One-on-One-Kunden mehr, ja. Aber für mich ist es immer so dieses Thema, ich öffne ja meine kompletten Bücher. Das heißt, nicht nur, was ich selber an Zehntausenden Euros in Coachings gegeben habe und auch jetzt noch investiere, dass ich das alles mit den Leuten teile, sondern auch meine Expertise, die sich bis jetzt schon gebildet hat, wie ich verkaufe, wie ich diese Summen erreiche. Und das ist natürlich etwas, das ich so sonst davor noch gar nicht anders Leuten beigebracht habe. Ja.
Ja. Mega spannend,
super spannend.
Bereust du etwas aus der Zeit?
Ich würde ganz klar sagen, natürlich ein Einjahres-Commitment oder im Allgemeinen sehr viele One-on-One-Coachings sind sehr viel Zeit-Commitment. Ja? Also das ist etwas, was ich von Anfang an, ich glaube so Anfang 2022 gesehen habe, weil ich dann sehr viele One-on-Ones verkauft habe und gesehen habe, so, boah, das funktioniert. A, die Leute lernen was dazu und verdienen auch wirklich Geld mit den Tipps, also dass es dir selber diese Bestätigung gegeben hat. Aber, dass du für dich auch einfach siehst, dass du sehr viel Zeit verkaufst. Denn ich hatte bei mir so dieses Thema, okay, ein Monat 30.000 Euro verdient, so krass, wow, Wahnsinn. Ja, jetzt kann ich aber die nächsten 3 Monate eigentlich nicht nochmal das verkaufen, weil ich ja die Zeit zum Beispiel für 3 Monate verkauft habe, 3-Monats-Coachings. Und das war für mich so im Februar so dieser Down-Moment, weil ich habe jetzt meinen ganzen Kalender voll, kann aber eigentlich gar nichts anderes verkaufen mehr, weil ich keine freien Slots mehr habe. Und da war für mich schon dieser Punkt, ich muss eigentlich was anderes noch mit anbieten, wo ich nicht one-to-one, sondern One-to-Many bin. Entweder es ging bei mir nämlich dann mit Workshops los, ja, dass ich ganz viele Workshops gehalten habe, wo ich also, egal ob jetzt da 50 Leute, 100 Leute oder 3 Leute dabei sind, quasi mehreren Leuten gleichzeitig was beibringe. Ich habe dann gemerkt, dass ich diese Aufnahmen, also die Replays, auch nochmal wieder verkaufen kann. Auch wieder eine smarte Lösung, nochmal da mehr Geld rauszuholen. Und dann war natürlich Thema Online-Kurs das Große. Also, dass du noch mehr Informationen in wirklich ein, ich sag mal, Signature-Produkt reinbringst, wofür du bekannt bist, wo du immer wieder Sachen oder extra Module hinzufügen kannst, das ausweiten kannst und dann aber wirklich dafür bekannt bist und deinen ganzen Content darum kreierst, dass es viel einfacher ist. Und tatsächlich ist es so, deshalb heutzutage der Fall, dass mein Produkt aktuell, beziehungsweise der Preis steigt jetzt, das will ich nichts Falsches sagen, ja, aber ich sag mal, zwischen 1,5 und 2.000 Euro liegt und es Leute bei mir kaufen, die ich, mit denen ich noch nie gesprochen habe. Also ich würde mal sagen, 80% meiner Käufer sind Menschen, die mir nie schreiben. Ich wüsste jetzt gar nicht, wer es persönlich ist, die mich entweder im Podcast, auf Instagram, auf TikTok oder finden, dann durch meine Schleife quasi gehen, ja, meine Webinare, und dann bei mir ein wirklich hochpreisiges Produkt kaufen, ohne vorher mit mir gesprochen zu haben. Ja. Und ich glaube, das war für mich auch, wie gesagt, definitiv Highlight, Game-Changer-Moment, weil du einfach siehst, dass sowas funktioniert, du das nur smart aufbauen musst und natürlich viel, viel, viel mehr freie Zeit dadurch hast, als, wie gesagt, dieser Nachteil zu haben, nur deine Zeit mit One-on-Ones zu verkaufen. Ja,
das ist ein Traum.
Wie hat denn dein Umfeld reagiert?
Mein Umfeld, ich muss sagen, und es klingt jetzt vielleicht total komisch, ja, aber ich bin so ein komplett Eigenbrötler, was das angeht. Ja. Alle sagen immer in der Online-Coaching-Szene, du musst dich connecten und du musst mit allen Kontakt haben und du musst ein wahnsinniges Network aufbauen und your network is your net worth und alles. Und ich will das nicht verneinen. Es ist definitiv wichtig, sich auszutauschen. Aber ich habe auch einfach für mich gemerkt, dass ich in meiner kleinen persönlichen Bubble so glücklich bin, dass meine Glücklichkeit jetzt nicht davon abhängig ist, mich mit anderen Leuten auszutauschen. Ich bin Mama, ich bin wahnsinnig busy, ja. Ich habe jetzt nicht die Zeit, jeden Montagmorgen irgendeinen Zoom-Call mit jemandem zu haben, um jetzt irgendwie gemeinsam am Laptop zu arbeiten. Ich arbeite halt dann, wenn es bei mir reinpasst und dann wahnsinnig produktiv. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, ich habe jetzt meinen Laptop 5 Stunden aufgeklappt, sondern ich klappe den auf, ich habe meine To-Do-Liste, ich sitze da eine Stunde dran und dann mache ich den zu und dann war es das auch. Ja. Deshalb habe ich zum Beispiel auch niemandem Folge auf Instagram. Ja, weil ich sonst nichts konsumiere von anderen Leuten, weil ich wirklich das als Job ansehe, ja, und nicht als Beschaffung und Konsum.
Ja, hast du auch keinen privaten Instagram-Account?
Nee. Das ist wirklich so mein Account, weil ich einfach gesehen habe, dass du viel zu viel konsumierst. Ich meine, wir kennen es alle, du kommst dann von einer Story in die nächste, dann ist dir langweilig, dann, ach, natürlich nehmen wir mal wieder das Handy in der Hand und ich habe das bei mir mal gesehen. Ja, ich habe mein Handy mal 48 Stunden weggelegt und um einfach mal zu sehen, mal bewusst sein Wochenende zu genießen als Family und habe einfach mal gesehen, wie oft ich eigentlich zum Handy gegriffen hätte. Ich wollte wissen, wie viel Uhr es ist. Ich wollte wissen, ach, wir wollten uns am Sonntag mit jemand treffen. Hat die Person jetzt geantwortet oder nicht? Ich wollte dann mal auf Social Media gehen, als das Kind geschlafen hat und mir dachte, ja, gucken wir mal durch. Ich wollte gucken, ob eine E-Mail reingekommen ist. Also es waren so viele Eckpunkte, wo ich dachte, es ist eigentlich krass, wie oft wir das Handy in der Hand am Tag halten, und vielleicht gar nicht so notwendig ist, unbedingt.
Ja, das stimmt. Das war jetzt Part 1 von dem Interview mit Charlotte. Wir hoffen, es hat euch wie immer gefallen. Hinterlasst uns gerne Feedback und ja, am besten natürlich 5 Sterne, ganz klar.
Ja.
Ansonsten schaut auch gerne mal bei Charlotte auf den Social Media Kanälen vorbei. Die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Unsere haben wir da auch verlinkt. Schaut auch gerne bei uns mal bei Instagram bei Business Stories Podcast vorbei. Da haben wir immer noch so ein paar Zusatzinformationen zu euch, diesmal natürlich auch wieder. Und ansonsten kommt nächste Woche dann Part 2 online von diesem Interview. Wir hoffen, das schaut ihr auch wieder vorbei. Und dann bis dahin.
Bis nächste Woche. Ciao.